Die Felsmalereien von La Lindosa. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Jede Geschichte hat zwei Seiten, mindestens, aus dem Fugger und Welser Erlebnismuseum. Mein Name ist Katharina Dehner. Ich bin Historikerin und Hispanistin und arbeite seit 2016 im Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg. In unserem Museum zeigen wir, wie und warum Jakob Fugger und Bartholomäus V. Welser im frühen 16. Jahrhundert zu den reichsten Familien Augsburgs werden konnten und weshalb Augsburg durch die damaligen Kaufleute zu einer europäischen Metropole wurde. Die Fugger und Welser wurden allerdings nicht nur mit Tuch- und Gewürzhandel reich, sondern profitierten auch sehr von der beginnenden Kolonisierung Afrikas und Amerikas. Da diese Kapitel Augsburger Geschichte bisher relativ unbekannt sind, möchten wir uns zusammen mit Ihnen auf einen neuen Weg begeben und die damalige Geschichte aus anderer Perspektive beleuchten, nämlich aus der Perspektive derer, die von der europäischen Aufbruchsstimmung nicht nur nicht profitierten, sondern ganz im Gegenteil, auf deren Kosten der Reichtum einiger weniger Kaufleute erwirtschaftet wurde. Jede Medaille hat zwei Seiten. Das gilt auch für historische Ereignisse und die Erzählungen darüber. In diesem Podcast geht es um die Geschichte der Welser in Venezuela. Bisher wurden in diesem Zusammenhang nur Quellen aus europäischer Feder beachtet. Doch 2017 entdeckte ein Anthropologe der Universität Bogotá die Felsmalereien von La Lindosa, die sich im heutigen Kolumbien mitten im Regenwald befinden. Aufgrund jahrzehntelanger Auseinandersetzungen der Guerillatruppe FARC mit der kolumbianischen Regierung wurde die Region von La Lindosa erst 2017 nach einem Waffenstillstand mit der FARC zugänglich. Die Felsmalereien zeigen 500 Jahre nach der Eroberung des amerikanischen Kontinents die damals vorherrschende Gewalt und Unterdrückung aus Sicht der Guayupe, die bis heute in dieser Gegend leben, und sie rücken die Suche der Welser-Konquistadoren nach El Dorado in ein ganz anderes Licht. Dazu habe ich ein Interview geführt mit Dr. Jörg Denzer, dem Welser-Spezialisten, den seine Forschungen bis nach Kolumbien führten. Herr Dr. Denzer, wie kommt es, dass die Welser aus Augsburg, Kaufleute aus Augsburg, eine Kolonie in Amerika hatten?
Das kommt durch die Handelskontakte, die die Welser insgesamt zum Herrschaftsraum Karls des V. hatten, also den Zugang, den sie zu seinen Märkten hatten in Spanien, durch Kreditvergaben vor allem. Die Welser haben Kredite im ähnlichen Stil wie die Fugger Kredite an den König und Kaiser gegeben und haben dafür zum Beispiel die Rechte zum Abbau von Quecksilberminen in Spanien unter anderem bekommen, die Abgaben von bestimmten Ritterorden. Und sie hatten eben auch den Zugang zu den überseeischen Besitzungen von Karl dem V., also den überseeischen spanischen Besitzungen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Conquista Amerikas, das hätte der spanische Staat mit seinen finanziellen Mitteln gar nicht packen können. Das heißt, Spanien hat in gewisser Weise Lizenzen vergeben zur Inbesitznahme dieser neu entdeckten Lande. Und da waren also zum Beispiel die berühmten Leute wie Pizarro oder Cortés, das waren alles Privatunternehmer, die selbst eben Geld gesammelt haben oder Geld hatten, eben auch um diese Erschließung dieser neu entdeckten Länder finanzieren zu können. Und da waren die Welser eigentlich ein sehr gern gesehener Gast bei dieser ganzen Veranstaltung, weil die Welser eben über ausgesprochen hohe finanzielle Mittel verfügt haben.
Es war sehr kostspielig, ein erobertes Land zu kolonisieren. Karl V. verpflichtete Bartholomäus V. Welser, mit seinem Vermögen zwei Städte zu gründen und dazu die Häfen, die Straßen und schließlich auch die Feldzüge ins Landesinnere zu finanzieren.
Auszug aus dem Vertrag Kaiser Karls V. mit Heinrich Ehinger und Hieronymus Seiler, Repräsentanten des Augsburger Handelshauses Welser, 27. März 1528. In Anbetracht dessen, dass ihr, Heinrich Ehinger und Hieronymus Seiler, Deutsche und unsere Lehensmänner, mir Bericht erstattet habt, dass ihr eine gewisse Kenntnis von jedem Gebiet und seiner umliegenden Gegend habt, und wisst, dass die dortigen Indios kriegerisch und Pfeilschützen sind und dass ein Teil von ihnen sich im Aufstand befindet, bietet ihr euch an, eine Flotte von 4 oder mehr Schiffen mit 2000 oder mehr Mann mit für ein Jahr ausreichenden Waffen und Lebensmitteln aufzustellen. Wohl ausgerüstet und wohl bewaffnet, alles auf eure Kosten und zu euren Lasten. Sofern ihr das erfüllt, was ihr euch obenstehend anbietet zu tun, so erteile ich euch die Genehmigung und Befugnis, dass ihr oder einer von euch besagte Gebiete und Provinzen entdecken und erobern und besiedeln könnt. Und ihr werdet in den besagten Gebieten zwei oder mehr Siedlungen gründen, und zwar an den Stellen, die ihr für zweckmäßig anseht.
So kam dieser Vertrag zustande. Letztendlich so ein bisschen, also einen großen Einfluss hatte die Entdeckung des Aztekenreiches, also das Reich der Mexika im heutigen Mexiko. 1522, glaube ich, sind die Nachrichten davon nach Europa gekommen und dann hat man sich so insgesamt wieder interessiert für Südamerika. Vorher ist so das Interesse ein bisschen abgeflaut an Süd- und Nordamerika, also an der sogenannten Neuen Welt. Und da war das Interesse plötzlich wieder da, da hat man gesehen, hoppla, da ist ja was zu holen. Genau, und insofern waren die Welser dann bereit zu investieren in diese Provinz Venezuela.
Die europäischen Eroberer hatten Gerüchte über einen König gehört, dessen Haut täglich mit Goldstaub bedeckt würde. Tatsächlich gab es ein solches Ritual in der Religion der Muisca, die nahe dem heutigen Bogotá lebten. Auf Spanisch nannte man die bald sagenumwobene Gestalt El Dorado, der Vergoldete. Auf ihrer Suche nach Gold und Silber unternahmen die Konquistadoren zahlreiche Feldzüge ins Landesinnere und pressten die Einheimischen rücksichtslos aus. Die Folgen waren Hungersnöte, Krankheiten, Verelendung und schließlich zahlreiche Tote.
Also bei diesem Mythos von El Dorado, da wusste man schon, also der Name El Dorado, der kam erst später, aber man wusste, dass sich relativ weit im Landesinneren, also nicht in greifbarer Nähe der Küste, ein goldreiches, ein sehr reiches Königreich, indianisches Königreich befinden sollte, das bis dahin noch nicht entdeckt worden ist. Und diese Expeditionen dorthin haben dann auch sehr lange gedauert, also mal 3 Jahre, mal sogar 5 Jahre. Ja, und dieses Thema der sogenannten Entradas, also dieser Kriegszüge, das ist von Anfang an, von Beginn an ganz stark auch mit dem Thema der Versklavung hängt das zusammen. Also schon bevor diese Feldzüge oder Kriegszüge ins Landesinnere unternommen wurden, haben die Vertreter der Welser in der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer Orte Coro und Maracaibo indigene Gemeinschaften überfallen und haben die Bewohner zu Sklaven gemacht. Um sie zuerst mal zum einen Teil, um sie an die Goldminen und Zuckermühlen auf der Insel Hispaniola und Kuba zu verkaufen. Damit haben sie ihre Ausrüstung aufgestockt, verbessert, Waffen gekauft, was auch immer, Kleidung. Und dann haben sie Trägersklaven gebraucht, um ihre Ausrüstung zu tragen. Die Menschen, die da in diese Herrscher hineingezwungen wurden, hatten jeweils, also das kann man den Quellen entnehmen, eine sehr geringe Lebensdauer, was zum einen natürlich mit der Schinderei zu tun hat und zum anderen sehr wahrscheinlich auch mit den Viren, mit den Krankheiten aus der alten Welt, mit denen sie in Kontakt kamen und gegen die sie keine Resistenzen hatten. Was zur Folge hatte, dass auf dem Weg dieser sogenannten Entradas immer wieder Überfälle auf Siedlungen auf dem Weg gemacht wurden, um die Menschen zu versklaven. Dazu kam noch, was auch ganz wichtig ist, diese deutschen und spanischen Konquistadoren auf ihrem Zug durch die Savannen und dann bis in die Regenwälder Amazoniens. Die konnten ja nicht genügend Nahrung mitnehmen, um sich diese ganze Zeit über zu unterhalten und mussten deswegen, wie man so schön sagt, aus dem Land leben. Das heißt, sie mussten auf die Nahrungsmittelreserven der Einheimischen zurückgreifen, was natürlich auch zu Widerstand geführt hat und zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen geführt hat, blutigen Auseinandersetzungen, weil die Einheimischen in der Regel ihre Nahrung natürlich auch nicht hergeben konnten. Brauchten sie ja selber.
Lange Zeit herrschte in Europa die Sicht, dass dies alles legitim sei. Dass das Recht des Stärkeren die Eroberer dazu berechtigen würde, Lateinamerika einzunehmen und auszuplündern. Die europäische Geschichtsschreibung die uns unbestritten bis heute prägt, hat überwiegend positiv von der sogenannten Entdeckung Amerikas berichtet.
Zu welchen alten oder neuen Zeiten hat man so große Unternehmungen von so wenig Menschen gegen so viele vollbringen sehen, die das vorher nicht Gesehene und Unbekannte eroberten? Und wer gleicht denen aus Spanien, unsere Spanier, die immer in so geringer Anzahl waren? Francisco de Jerez, Verdadera Relación de la Conquista, 1534. Durch Kolumbus war ein neuer Heldengeist geweckt worden. Alle mutvollen, mit der See vertrauten Männer zogen auf Entdeckungen aus. Wer wollte da müßig sein, wofür Geld, Ruhm und Ehrbegierde ein so weites Feld offen stand? Die Weltgeschichte in übersichtlicher Darstellung. Georg Weber, 1870, Leipzig. Historia Politica y Cultural de España. 14. Auflage, Barcelona, 1965. Die Eroberung war wahrhaft eine Unternehmung von Titanen und die Heldentaten der spanischen Conquistadores erscheinen wie ein Abenteuerroman. Unerschrockene Kapitäne an der Spitze einer Handvoll Menschen warfen sich in die Schlacht zur Eroberung von Reichen mit mehreren Millionen von Einwohnern und besiegten dabei große Heere, durchdrangen die undurchdringliche und todbringende Wildnis, bestiegen imposante Berge und brachten Spanien schließlich immense und sehr reiche Territorien.
Wie bei dem Begriff Entradas wird man sich aber mittlerweile wesentlich bewusster darüber, dass Entdeckung viel zu harmlos klingt und Eroberung sicherlich der passendere Begriff ist. Zumal im Begriff Eroberung auch die Sicht der Einheimischen in Lateinamerika mehr zur Geltung kommt. Denn für sie bedeuteten die Überfälle seit 1492 Ausplünderung, Raub, Versklavung und Mord. Und sicherlich keine freundschaftliche Ankunft von Fremden. Warum war die Geschichtsschreibung bezüglich der Kolonisierung Amerikas bisher so einseitig? Einerseits, weil die Herrschenden, die Kolonialherren, kein Interesse an einer Aufarbeitung ihrer Taten hatten, sondern sich wie Helden für die Landnahme der amerikanischen Kontinente feiern ließen. Zum anderen wird eine Aufarbeitung auch sehr durch fehlende Quellen erschwert. Die meisten Zeugnisse der vielen Kulturen Lateinamerikas, ihre Sprachen, ihre Überlieferungen, sind weitgehend zerstört worden. Deshalb ist es tatsächlich eine Forschungssensation, dass man 2017 die Felsmalereien von La Lindosa entdeckt hat.
La Lindosa liegt in Kolumbien und zwar an der Trennlinie oder am Übergang zwischen zwei Ökosystemen, zwischen den Graslandsavannen, nördlich des Rio Guaviare und den Regenwäldern Amazoniens, die südlich des Rio Guaviare beginnen. Und La Lindosa liegt in einer Gebirge, wäre zu viel gesagt, eine Felslandschaft. Das sind Felsformationen, kleine Berge. Die Gegend war, weiß man auch inzwischen, die ist schon sehr lange besiedelt, also bis 10.000 Jahre mindestens geht die Besiedlung dort zurück. Also das ist sehr viel, also das ist ein richtiges Datum auf jeden Fall für die, was die Erforschung der Besiedlung Amerikas anbelangt. Und auf diesen Felswänden unter Vorsprüngen finden sich eben die Zeugnisse dieser Kultur, die dort gelebt hat, viele Jahrtausende oder Jahrhunderte vor Ankunft der Europäer. Und die haben eben ihre Welt dort auf diesen Felszeichnungen hinterlassen. Ihre mythischen Vorstellungen, ihre Tänze, wie sie Feldfrüchte sammeln.
Auf dem zunächst unscheinbaren Felsvorsprung, zu dem man sich erst durch das Dschungeldickicht auf schmalen Wegen vorkämpfen muss, findet man Dutzende kleine bis große Zeichnungen, die die meterhohen Felswände bedecken. Die rote Farbe ist auf dem weißen Gestein selbst nach Hunderten von Jahren noch gut zu sehen. Es handelt sich bei näherem Hinsehen um Personen, Tiere oder auch Symbole in Form von Piktogrammen. Mal stehen sie für sich, mal sind sie offenbar in Szenerien zusammengefasst. Laut dem Anthropologen Fernando Urbina Rangel sind die meisten der Felsmalereien weit vor 1500 entstanden. Doch eine Szene konnte er zweifelsfrei den Geschehnissen im Jahr 1535 zuordnen.
der Dr. Urbina, der forscht seit den 1970er Jahren, erforscht er als Anthropologe die Kultur von indigenen Gemeinschaften, die ihre Kultur sozusagen in die Jetztzeit auch retten konnten. Und er hat deswegen jahrzehntelang die Bildsprache dieser Kulturen erlernt und kennengelernt. Und dann ist er in La Lindosa auf eine kleine Szene gestoßen, die er sich nicht erklären konnte, weil dort Wesen abgebildet waren, Vierbeiner, die von ihren Merkmalen überhaupt keinen Bezug zu irgendeinem anderen Wesen hatten, das er je zuvor gesehen hat. Und die sahen tatsächlich auch sehr seltsam aus, mit so einem komischen Kranz, so einer Aureole um den Kopf und mit sehr breiten Füßen, wie die auch so keinen Bezug zu irgendeinem Tier hatten, also zu keinem Jaguar, zu keinem Pikari, zu gar nichts. Und diese Wesen waren in einer seltsamen, stehen in dieser Szene, die zu sehen ist, in einer seltsamen Interaktion mit Menschen und mit Nahrungsmitteln. Dann hat er, als ich den Dr. Urbina kennengelernt habe und wir zusammen die Felszeichnungen angeschaut haben, da hat er gesagt, ja, also ich denke, meine Interpretation ist, diese Wesen, das sind Kriegshunde. Und seine Interpretation, dass diese Menschen eben von diesen Hunden, von diesen Wesen zerrissen wurden, in Stücke gerissen wurden. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe bloß, ja, fehlt mir ein Beleg halt. Und lustigerweise, das war ein sehr lustiges, eine lustige Koinzidenz, kannte ich ja die Briefe von Philipp von Hutten, die bis dahin in Kolumbien noch nicht bekannt waren, weil es auch keine spanische Übersetzung gab. Und konnte ihnen dann sagen, ja, da gibt es eine Szene, die Philipp von Hutten in einem seiner oder in zwei in seiner Briefe beschreibt, ganz genau. Da wurde ein spanischer Konquistador aus ihrer Truppe, der wurde vermisst. Da hat man dann nur das Pferd von ihm gefunden. Dann wurde das Schwert von ihm bei einer indigenen Gemeinschaft gefunden. Und die haben natürlich einfach ja, dann daraus geschlossen, dass der Vermisste von den Einheimischen ermordet worden ist. Und zur Rache, um die anderen abzuschrecken, wurden diese, die mit diesem Schwert ertappt wurden, dann von diesen Kriegshunden zerrissen. Also eine ganz bestialische Geschichte.
Diese Ereignisse kann Dr. Urbina eindeutig den vorhandenen europäischen Quellen zuordnen.
Hier in dieser Szene sieht man klar und deutlich, was von Hutten in einem Brief an seinen Vater beschreibt. Er berichtet ihm von 30 gefangen genommenen Einheimischen, unter denen sich diejenigen befanden, die im Besitz des Schildes, des Helms und des Schwertes eines getöteten Christen waren. Der deutsche Konquistador führt explizit aus, dass er diejenigen, die er des Mordes an dem Europäer für schuldig hielt, vor den anderen von den mitgeführten Kriegshunden zerreißen ließ. Diese Schreckensnachricht sollte der Entrada, die von Hutten mit Georg Hohermuth von Speyer anführte, vorauseilen. Und wie alle Berichte vom Terror gegen die Einheimischen, verbreitete sie sich rasend schnell.
Y esa noticia se debió correr y correr como se corren todas las noticias del terror, que corren rápido.
Brief Philipp von Huttens an Bernhard von Hutten, 20. Oktober 1538. Zogen den anderen Tag in das Pueblo, aus dem die Christen geflohen waren. Fanden das voll India. Deren wurden etliche erstochen und gefangen. Verwundeten uns zwei Pferde, das eine starb. Auch brachten uns die Indier einen Christen um. Zogen am 20. Tag in ein Pueblo namens Acarigua, an der Riviera ebenso genannt. Schickt der Gubernator den anderen Tag, Stefan Martin, mit 10 Pferden, auch Cardenas, mit 60 Christen, um herauszufinden, wo der oben genannte Christ hingekommen wäre und um alle Indier, die sie finden, gefangen zu nehmen. Denselben Abend kam Stefan Martin, brachte des Christen Pferd ohne Sattel und Zaum, hatte aber von ihm selbst nichts finden können, sondern das Pferd allein im Feld gefunden. Den 23. kam Cardenas, brachte 30 Stück gefangene Indier, bei welchen er des Christen Rapier und andere Dinge gefunden hatte. Unter ihnen waren etliche, die bei des Christen Tod dabei gewesen waren.
Und die Menschen, sehr interessant, sieht man zuerst Menschen, die zusammenstehen. Dann in der nächsten Szene sind so einzelne Körperteile zu sehen, die praktisch verstreut sind.
Die ließ er vor den anderen von Hunden zerreißen. Die restlichen teilte er unter den Christen auf.
Dann gibt es eine weitere, die nächste Szene. Da sieht man wieder die Hunde und davor Einheimische. Die haben ja immer sich selbst auch so abgebildet. Mit erhobenen Händen und hinter ihnen mit Nahrungsmitteln. Das heißt, man kann diese ganze Szene, die wahrscheinlich nicht nur einmal stattgefunden hat in der Art und Weise, auch als Ausübung von Terror interpretieren. Oder das sind noch so die Worte von Dr. Urbina. Es war eine Terrormaßnahme, um die Leute von vornherein einzuschüchtern, um es zu erleichtern, sozusagen, um an die Nahrungsmittelvorräte der Einheimischen zu kommen und sich die gefügig zu machen.
Die Felsmalereien von La Lindosa sind jetzt ja ein ganz, ganz tolles Zeugnis, weil sie eben wirklich eine ganz seltene Möglichkeit sind, auch mal die Sicht der Einheimischen, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, das, was ihnen angetan wurde, zu zeigen, deutlich zu machen, wie viel Gewalt da auch im Spiel war, wie viel Brutalität. Sprich, dass die Suche nach El Dorado eben kein Abenteuerroman war und dass das keine heiteren Expeditionen waren, sondern dass es eben wirklich mit ganz, ganz viel Raub, Leid und Mord und Totschlag verbunden war. Wir haben in Europa allerdings Oder wir neigen in Europa allerdings immer oft noch dazu, Wissen und Geschichtsschreibung vor allem dann ernst zu nehmen, wenn sie in Büchern steht. Wir tun uns in Europa oftmals schwer, andere Quellengattungen, sagt man, wie eben zum Beispiel solche Malereien und Zeichnungen, gleichwertig als Aussage, als Quelle zu betrachten, wenn man sich dann über geschichtliche Ereignisse unterhält. Wie ist es denn in Lateinamerika?
In Südamerika herrscht dieses Bild des heldenhaften Eroberers noch mehr, ist noch vorherrschender als hier bei uns. Einfach deswegen, weil es ja ihre Geschichte ist. Da ist es natürlich ganz präsent. Also vor über den meisten Städten thront ein überlebensgroßes Reiterdenkmal des Conquistadors, der diese Stadt gegründet hat und gehört einfach zum Stadtbild dazu, wird nur manchmal noch ergänzt durch den oder oft ergänzt durch den zweiten Heroen, den es noch gab, den Simon Bolívar aus dem 19. Jahrhundert, der die Länder vom spanischen Joch, wie man damals gesagt hat, befreit hat. Das ändert sich natürlich auch. Also die Diskussion über über das, was die Conquista Amerikas war, die wird ja schon länger geführt und das kommt natürlich auch dort an. Das Fatale an der ganzen Geschichte ist ja, also es wird ja oft eingefordert, die Bewohner der Amerikas nicht Indianer zu nennen und den Kontinent auch nicht Amerika, weil das Begriffe sind, die von Europäern, also von den Eroberern geprägt worden sind. Da hat man natürlich das Problem, dass die Völker dort für ihre Gesamtheit in beiden Kontinenten wiederum auch keine Bezeichnung hatten, sondern eben nur für ihre eigenen Völker und die benachbarten Völker. Und was da eben so ein bisschen geradezu Konsens wird, dieses Wort Amerika zu ersetzen durch einen Begriff, der von einem Volk an der Meerenge von Panama, den Kuna-Indianern, glaube ich. Da gibt es ein Wort für die Teile nördlich und südlich von ihnen, also das Land im Norden und im Süden. Das ist Abya-Yala in der Sprache dieser Nation. Und das setzt sich jetzt auch so ein bisschen durch, gerade in akademischen Kreisen, nicht das Wort Amerika zu benutzen, sondern das Wort Abya-Yala. Ansonsten ist natürlich auch gerade die jüngere Generation ist schon auch sehr stark bewusst, dass das ein Verbrechen war und dass die Urbevölkerung von Abya-Yala bis heute benachteiligt ist, in Unterdrückung lebt und da gibt es deswegen auch das also zumindest in weiten Kreisen vollstes Verständnis für die Indigenen in Amerika. Also ich kenne es vor allem so eben aus Kolumbien. Die sind schon jetzt inzwischen werden immer mehr geachtet. So in der älteren Generation ist Indio noch ein Schimpfwort. Jemand, der ungebildet ist und vielleicht auch kein Geld hat, das ist ein Indio. Und das ändert sich auch in Lateinamerika oder zumindest in Kolumbien, da wo ich so ein bisschen einen Einblick habe.
Ja, dann vielen Dank, Herr Dr. Denzer. Das waren wirklich richtig spannende Einblicke in die Geschichtsforschung und auch in die Schwierigkeiten, die Geschichtsforschung immer mal wieder mit sich bringt. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank an Sie.
Sie hörten den ersten Teil der Podcast-Reihe »Jede Geschichte hat zwei Seiten, mindestens« aus dem Fugger und Welser Erlebnismuseum. Zu Gast war Dr. Jörg Denzer, der in seiner Doktorarbeit aus dem Jahr 2005 die Feldzüge der Welser-Konquistadoren untersuchte und zusammen mit Dr. Fernando Urbina Rangel von der Universität Bogotá die Untersuchungen der Felszeichnungen von La Lindosa mit den Szenen zu den Feldzügen von Huttens, dem Welser-Gouverneur, für das Fugger und Welser Erlebnismuseum aufbereitet hat. Die Felsmalereien von La Lindosa zeigen auf eindrückliche Weise, was das Eindringen der Europäer für die Bewohnerinnen und Bewohner des amerikanischen Kontinents tatsächlich bedeutet hat. Zu lange wurde diese Sichtweise nicht beachtet. Zu lange wurde die südamerikanische Geschichte aus dem Blickwinkel stolzer Kolonialherren geschrieben. In unserem nächsten Podcast möchten wir uns der Frage widmen, wie in Lateinamerika mit der bisherigen Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur, die sehr europäisch geprägt ist, umgegangen wird. Hierzu werden wir Frau Beatriz Junquera Lage Carbone vom Lehrstuhl Romanische Literaturwissenschaft der Universität Augsburg zu Gast haben. Die Podcast-Reihe »Jede Geschichte hat zwei Seiten, mindestens« ist aus Mitteln des Bundes ermöglicht worden. Wir danken der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Förderung Neustart Kulturprogramm. Die Moderation dieser Folge führte Katharina Dehner. Wiebke Schreier hatte die Projektleitung. Produziert wurde der Podcast von Johannes Christopher.